Liebe Täuflinge, liebe Gemeinde, ich habe mich sehr auf diesen Tag heute gefreut. Es ist ein besonderer Tag, es ist was Besonderes, wenn sich 8 junge Menschen taufen lassen möchten und dort gleich in das Taufwasser steigen. Aber bevor es sowas ist, möchte ich noch ein paar Minuten Zeit mit uns verbringen, dass wir darüber nachdenken, warum die jungen Leute das tun und was Taufe eigentlich bedeutet. Und bevor ich in diese Predigt einsteige, möchte ich gerne mit uns beten und ich lade euch ein, dazu nochmal aufzustehen. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Morgen, wir danken dir, dass du hier bist und wir danken dir, dass wir dich loben und anbeten dürfen und wir danken dir für die 8 jungen Menschen, die heute hier sitzen. Und ich möchte beten, dass du jetzt bei uns bist, uns nochmal Konzentration gibst und gute Gedanken schenkst und das Herz aufmachst. Amen. Ich möchte gerne mit einer kleinen Geschichte beginnen. Vor einigen Wochen war ich mit meinem Auto unterwegs und ich wollte etwas einkaufen und als ich am Supermarkt ankam, waren alle Parkplätze belegt. Und so fuhr ich eine Runde über den Parkplatz und noch eine Runde in der Hoffnung, dass irgendwo ein Parkplatz frei wird. Und irgendwann bemerkte ich dann so aus dem Augenwinkel, dass dort ein Mann in sein Auto einsteigt. Und ich parkte dann parallel daneben und wartete, dass er rausfährt, damit ich Platz habe, dort reinzufahren. Aber er fuhr nicht los. Er saß dort einfach in seinem Auto, sein Motor lief, er ließ alle Fenster runter, dann stellte er alle Spiegel ein, dann schaute er auf sein Telefon, dann schnallte er sich an, dann machte er sein Radio an und wieder aus und er fuhr nicht los. Und irgendwie wurde ich sehr ungeduldig und in mir kam der Gedanke, dieser Mensch lässt mich mit Absicht auf dem Parkplatz warten. Er will keinen Platz für mich machen. Und nach ein paar Minuten beschloss ich dann auszusteigen und ihn zu fragen, ob er nicht so freundlich wäre, wegzufahren, damit ich dort parken kann. Ich hatte es ziemlich eilig, also ging ich ungeduldig zu seinem Auto. Sein Fenster war unten und ich schaute ihn an und er schaute mich an und er lächelte und er sagte, ach Björn, schön dich hier zu treffen. Es war jemand, den ich kannte. Es war jemand, den ich aus dieser Gemeinde hier kenne. Und ich sagte dann, oh, schön dich hier zu sehen, ich wollte dir nur einen guten Tag sagen, hab alle Zeit der Welt, die du brauchst, Gott segne dich. Nun, vielleicht ist euch so etwas oder so etwas Ähnliches auch schon mal passiert, vielleicht heute Morgen, als ihr einen Parkplatz gesucht habt, an diesem Wochenende ist es etwas schwierig hier, man hat es eilig und man findet nichts und man wird ungeduldig und man wartet auf einen Platz und dann bekommt man dieses Gefühl, dass dir niemand Platz machen möchte. Nun, es gibt darüber tatsächlich einige Studien, es ist ein psychologisches Phänomen, es wurden mehrere Studien dazu durchgeführt, in Amerika, auch in Europa, mit Hunderten von Autofahrern und diese Studie fand heraus, dass wir tatsächlich länger brauchen, einen Parkplatz frei zu machen, wenn wir wissen, dass jemand anderes auf diesen Platz wartet. Da scheint es etwas in uns zu geben, das sagt, nein, das ist mein Platz, den gebe ich nicht so schnell her. Und wir warten, um zu verhindern, dass jemand anderes dort parkt. Und mehr noch, diese Studie hat auch herausgefunden, dass wenn wir das Gefühl haben, dass der andere, der wartet, es sehr eilig hat und vielleicht sogar mal kurz auf die Hupe drückt, damit wir uns beeilen, dass wir dann 4-mal länger ihn warten lassen. Es wurde auch erforscht, welche Fahrer dieses Verhalten am häufigsten zeigen. Und jetzt zitiere ich aus dieser Studie. Dort heißt es, je teurer das Auto ist, desto mehr sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass auf andere Verkehrsteilnehmer Rücksicht genommen wird. Abgehobenheit und eine geringere Fähigkeit, die Gedanken und Gefühle anderer Menschen zu interpretieren, kombiniert mit Anspruchsdenken und Narzissmus, führen zu einem Mangel an Empathie für andere Verkehrsteilnehmer. Dieses Verhalten tritt häufiger bei Männern auf als auch bei Frauen. Und dann heißt es weiter, egozentrische Männer, die streitlustig, stur, uneinsichtig und unempathisch sind, fahren mit höherer Wahrscheinlichkeit ein Auto der Marke Audi, BMW oder Mercedes. Nun, dieses menschliche Verhalten hat tatsächlich einen Namen, man nennt es Territorialismus und das findet man in allen Bereichen. Das gilt auch in einem Restaurant. Menschen bleiben länger an einem Tisch sitzen, wenn sie wissen, dass dort draußen am Ausgang Menschen stehen, die auf einen freien Tisch warten. Das ist das Gefühl, etwas aufzugeben, wenn man Platz für andere Menschen machen soll. Und ich erzähle das, weil ich glaube, dass dahinter eine sehr, sehr tiefe Wahrheit steckt. Wir alle tragen ein Ja oder ein Nein in unserem Herzen für andere Menschen. Wenn da jemand ist, der ein Ja für dich hat, der sagt, ich habe Platz für dich, dann möchte er dich ermutigen, dich anfeuern. Er freut sich darüber und wünscht dir Erfolg, dass du in deinem Leben weiterkommst. Vielleicht wird er dich manchmal korrigieren oder dich auf etwas hinweisen, aber immer nur, weil er eben das Beste für dich möchte. Und dann ist da noch die andere Seite. Wir alle kennen auch Menschen, die mal ein Nein in ihrem Herzen für uns gehabt haben. Das sind Menschen, die es lieben zu kritisieren. Sie suchen nach Wegen, um die Fehler bei dem anderen zu finden, und sie können sich nicht über die Erfolge des anderen freuen. Ihre Körpersprache und ihre Worte sind ablehnend und distanziert, und sie sagen, das hier ist mein Parkplatz. Wir kommunizieren dieses Ja oder dieses Nein gegenüber anderen Menschen ständig, ob wir es nun wollen oder nicht. Und über dieses Ja und Nein in unserem Herzen haben sich auch die Autoren der Bibel schon Gedanken gemacht. Sie haben sich gefragt, gibt es da einen Gott? Und wenn ja, ist er auch ein Gott, der ein Ja für mich in seinem Herzen hat? Oder ist er eher ein kopfschüttelnder, mürrischer, fingerhebender Gott, der uns einschränken will mit Regeln und Geboten? Nun, ich denke, diese Frage steht hinter einer der spannendsten Aussagen, die wir im Neuen Testament finden. Vor sehr, sehr langer Zeit schrieb der Apostel Paulus einige Briefe an eine kleine Gemeinde in der Stadt Korinth. Es gab Meinungsverschiedenheiten zwischen Paulus und den Korinthern, und die Korinther waren sich nicht so ganz sicher, wie dieser Paulus denn jetzt zu ihnen steht. Und Paulus hatte den Korinthern zuvor einen sehr scharfen und einen sehr deutlichen Brief geschrieben, und eigentlich wollte er auch die Gemeinde in Korinth besuchen kommen, aber irgendwas ist dazwischen gekommen und er musste seine Pläne verschieben. Er konnte diese Reise nicht antreten. Und die Korinther fragten sich jetzt, steht dieser Paulus noch zu seinem Wort? Mag er uns? Hat er ein Ja für uns in seinem Herzen oder eben auch nicht? Und Paulus spricht das dann sehr direkt an und er schreibt folgende Worte. So wahr Gott treu ist, was wir euch sagen, ist nicht Ja und gleichzeitig Nein. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, den wir in eurer Mitte verkündet haben, ich selbst, Silvanus und Timotheus, hat nicht Ja und Nein zugleich verkörpert. In ihm ist vielmehr das Ja Wirklichkeit geworden. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja, und deshalb sprechen wir auch unter der Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. Nun, in diesem wenigen Versen steckt eine Menge, was wir gar nicht entpacken können heute, weil wir nicht so die Zeit haben. Aber Paulus sagt hier zunächst einmal, was immer Gott an Zusagen gemacht hat. Nun, wie viele Zusagen hat Gott gemacht? Einige Zählungen gibt es, die sich damit beschäftigt haben und die sagen, dass es 7457 Zusagen und Verheißungen in der Bibel gibt, die Gott macht. Und Paulus sagt hier nicht, einige dieser Zusagen sind das Ja Gottes für dich. Er sagt auch nicht, die meisten von ihnen sind das Ja Gottes für dich. Er sagt, jedes einzelne Versprechen, jede einzelne Zusage ist ein Ja Gottes an dich, das in der Person Jesu seine Erfüllung gefunden hat. Und seht, hier geht es zunächst einmal gar nicht so um die Umstände, in denen ich mich gerade befinde. Es geht auch nicht um die Menschen um mich herum. Da gibt es sicher Menschen in deinem und in meinem Leben, die mal ein Ja für dich hatten. Vielleicht hat dein Chef zu dir Nein gesagt. Vielleicht hat mal ein Arzt zu dir Nein gesagt und die Diagnose war nicht so gut. Vielleicht hat ein Lehrer mal zu dir Nein gesagt. Aber Gott, sagt Paulus, Gott hat ein Ja für dich. Er macht Platz in seinem Herzen. Alle Verheißungen Gottes sind ein Ja für dich in Jesus Christus. Und weil sie dieses Ja in ihrem Leben gehört haben, sitzen auch heute hier 8 Täuflinge. Und vielleicht habt ihr ihre Lebensberichte im Newsletter gelesen. Ich hoffe, dass ihr sie gelesen habt, denn sie werden sie heute hier nicht mehr erzählen. Aber jeder von ihnen hat dort berichtet, wo und wie sie Gott begegnet sind. Wo und wie sie dieses Ja Gottes gehört haben. Manchmal durch andere Menschen, von denen sie geprägt worden sind, wie die Eltern oder Mitarbeiter aus der Gemeinde oder auf Freizeiten. Manchmal waren es Erlebnisse oder Erfahrungen, die sie gemacht haben, egal wie. Aber alle haben auf ihre ganz eigene Weise dieses Ja Gottes gehört und sie haben es angenommen. Und Paulus schreibt hier etwas sehr Interessantes. Er sagt, dass die Zusagen Gottes durch Jesus Christus ihre Erfüllung gefunden haben. Was genau bedeutet das? Nun, bevor Paulus an die Korinther diesen Brief geschrieben hat, hat er bereits einige andere Briefe geschrieben, unter anderem auch an Gemeinden, die in der Provinz Galatien ansässig waren, in der heutigen Türkei. Und in diesem Brief an die Galater findet sich ein Abschnitt, den man in der Theologie als die Doktrin der Adoption kennt. Und dieser Text ist nicht so einfach zu verstehen, weil Paulus dort auf sehr viele alte Bräuche und sehr viele Traditionen verweist, die uns heute fremd sind. Doch in diesem Abschnitt macht er deutlich, wie dieses Jahr Gottes durch Jesus erfüllt wird. Es geht darum, dass Gott uns durch Jesus adoptiert und wir seine Töchter und Söhne werden können. Und einen kurzen Gedanken aus diesem Abschnitt möchte ich gerne aufgreifen, weil er uns auch erklärt, was wir unter Taufe verstehen. Nun, eine Adoption zur Zeit des Paulus war erstmal etwas völlig anderes als das, was wir heute unter einer Adoption verstehen. Entscheidend war damals diese sehr enge Verbindung zwischen einer Adoption und einem Erbe. Wenn wir heute über eine Adoption nachdenken, dann denken wir vielleicht an ein Kind, das seine Eltern verloren hat oder aus irgendwelchen Gründen zu Hause nicht mehr aufwachsen kann und dann von einer anderen Familie aufgenommen wird. Aber in der römischen Welt war es völlig anders. Denn dort adoptierten nur sehr wohlhabende und mächtige und reiche Männer, und zwar nicht aus Fürsorge, sondern um den Familienbesitz und die Familienlinie und das ganze Erbe zu sichern. Wenn das Oberhaupt der antiken Familie, der sogenannte Pater Familias, keinen männlichen Nachkommen hatte, dann stand er vor einem großen Problem. Denn nach seinem Tod würde sein ganzer Besitz und sein ganzer Wohlstand jemand anderes übergehen, der nicht zu seiner Familie gehört. Und darum wählte er durch den Prozess der Adoption ganz gezielt einen Erben aus. Und in der Regel war das kein Waisenkind, denn ein Waisenkind wurde eher als ein Sklave oder als ein Diener aufgenommen. Aber der Pater Familias suchte keinen Sklaven oder Diener, sondern ein Kind oder einen jungen Mann, von dem er überzeugt war, dass dieser in der Lage ist, den Familiennamen weiterzuführen. Mit anderen Worten, in der antiken römischen Welt war eine Adoption eine gewaltige Ehre und eine einmalige Chance. Das bedeutet, dass ein großer und mächtiger Pater Familias an dich glaubt, etwas in dich sieht, dich auswählt, dich wollte, damit du seine Familie, seine Aufgaben weiterführst und das Erbe übernimmst. Es war wie ein Lottogewinn, es war die Chance deines Lebens, wenn da jemand kam und sagte, dich wähle ich. Und der Pater Familias versprach dann, dich mit all dem zu segnen und dir alles zu geben, was er selbst besaß. Vor dir lag eine herrliche Zukunft. Und genau das beschreibt Paulus in dem Brief an den Galater. Er schreibt, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Nun, das ist die grundlegende Bedeutung von Adoption damals. Egal, was in deiner Vergangenheit geschehen ist, egal, wie du gelebt hast, du hast eine Zukunft und die ist herrlich. Und mit der Adoption war damals ein sehr interessantes kleines Ritual verbunden. Wenn man von einem Pater Familias adoptiert wurde, dann gab er dir als erstes einen neuen Namen. Damit wurdest du von anderen anders angesehen. Du wurdest geachtet und geehrt. Und dieses Ritual, einen neuen Namen zu empfangen, wurde ziemlich groß gefeiert. In Athen lief das so ab, man nannte es das Fest der Vorstellung. Der Pater Familias rief seine ganze Familie mit Sklaven und Dienern und Hausstand zusammen und ließ dann ein Opfertier bringen und legte diesem Opfertier seine Hände auf. Und er schwor dann ganz feierlich, dass das adoptierte Kind von jetzt an dieselben Rechte haben soll, als wäre es ein eigenes, leibliches Kind. Er erklärte öffentlich, dieses Kind gehört jetzt zu mir, zu meiner Familie. Ich werde es behandeln, erziehen, unterrichten wie mein eigenes Kind und mehr noch, es ist jetzt mein Kind. Und dann wurde dieses Opfertier geschlachtet. Und der Pater Familias stellte seiner ganzen Familie seinen neuen Sohn und Erbe offiziell vor. Anschließend wurde dessen neuer Name in das offizielle Register eingetragen und von diesem Moment an konnte niemand mehr es anfechten, dieses Kind gehört zu diesem Vater. Und genau davon schreibt Paulus in dem Text an die Galater. Und in einem Vers sagt er, denn ihr alle seid Söhne Gottes, also oder Töchter Gottes, von Gott adoptiert worden durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Vera hat es vorhin schon gelesen. Mit anderen Worten sagt Paulus, du bist jetzt Teil von Gottes Familie. Du bist adoptiert von einem mächtigen Pater Familias mit einem herrlichen Namen. Und daher ist die Taufe auch mehr als nur eine symbolische Handlung oder ein öffentliches Bekenntnis. Es ist ein offizieller Akt, eine Art Unterschrift, ein Zeichen der Adoption. Mit der Taufe erkenne ich einen neuen Pater Familias an. Dieser große Gott hat zu mir Ja gesagt. Das ist das erste Ja. Aber dann spricht Paulus noch von einem zweiten Ja, das gesprochen wird. Und er schreibt: Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn, das Amen, Gott zur Ehre. Nun, das ist dieses zweite Ja. Zuerst gibt es also das Ja Gottes zu uns und dann gibt es später unser Ja zurück an Gott. Und es ist sehr interessant, dass Paulus für diese beiden Ja's, die er in dem Text verwendet, zwei unterschiedliche Wörter benutzt. Für das erste Ja Gottes zu uns nennt Paulus das griechische Wort Nei. Und für das zweite Ja, also unser Ja an Gott, nimmt er das hebräische Wort Amen. Nun, das Wort Amen kennen wir sicherlich alle. Es ist zu einem kirchlichen Wort geworden, womit man Gebete beendet. Es ist ein frommes Wort, aber so war es nicht zu Zeiten des Paulus. Im Hebräischen ist es ein Ja mit Verstärkung. Wir übersetzen es mit Ja, so sei es oder Ja, so wollen wir es oder Ja, damit bin ich mal so richtig einverstanden. Es ist ein begeisterndes Ja. So wie Kinder rufen, wenn man sie fragt, ob sie Lust haben, in einen Freizeitpark zu fahren und sie dir laut Ja entgegenrufen. Genau das ist das Wort Amen. Und wieder heute sitzen hier 8 junge Menschen, die nicht nur das Ja Gottes gehört haben, sondern auch ihr eigenes Ja zu Gott sprechen wollen. Seht, viele Menschen haben keinen Platz für Gott. Sie halten ihn auf Abstand, weil sie Angst haben, etwas aufgeben zu müssen. Die Täuflinge hingegen haben Gott einen Platz gegeben, weil sie wissen, dass sie dadurch Kinder Gottes und Erben werden. Lavinia, ich darf das sagen, hat es sehr schön in ihrem ganz kurzen Bericht ausgedrückt. Sie hat geschrieben: Für mich bedeutet die Taufe ein Ja zu Jesus und zu einem Leben mit ihm. Besser kann man es nicht formulieren. Und auch die anderen Täuflinge haben es auf ihre Weise formuliert. Sie wollen mit Gott leben, sie gehören zu Gott und durch ihre Taufe geben sie auf Gottes Ja eine Antwort. Sie machen ihr Ja durch die Taufe heute sichtbar. Und das ist das, was ich jedem hier wünsche und vor allem auch euch Täuflingen, dass ihr wisst und dass ihr dieses tiefe Wissen in eurem Herzen behaltet, gerade dann, wenn das Leben mal nicht so rund läuft, wenn es Schwierigkeiten und Probleme gibt, wenn man denkt, man sei nicht gut genug, dann dürft ihr euch vor den Spiegel stellen und wissen, dass ihr Söhne und Töchter des mächtigen und stärksten und größten Paterfamilias seid, den es gibt. Er hat euch adoptiert, weil er euch liebt. Er wird euch formen und euch begleiten und euch niemals verlassen, denn ihr seid Erben, ihr seid Gottes Söhne und Töchter. Und wenn alles andere nicht mehr da ist, wird das immer noch wahr sein und da sein und gültig sein. Amen. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken für diesen Vormittag. Wir danken dir, dass du auch heute noch erfahrbar und erlebbar bist. Wir danken dir für die 8 jungen Menschen, die diesen Schritt heute getan haben. Und so möchte ich beten, dass du uns auch begleitest in der kommenden Woche, dass du uns bewahrst auf den Wegen, die wir gehen und dass du uns Gelingen schenkst bei den Aufgaben, die wir zu erledigen haben. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.